Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man die großen Fragen an das Leben ganz leicht beantworten kann? Die großen Fragen an das Leben laut der klassischen Philosophie lauten: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Das lässt sich in meinem Fall ganz leicht beantworten. Wo komme ich her? Aus Marburg, da wohne ich seit einigen Jahren. Früher habe ich in Greifswald gewohnt, war auch sehr schön. Wo gehe ich hin? Dorthin, wieder zurück. Morgen muss ich leider wieder abreisen. Was soll ich tun? Jetzt hier diesen Vortrag halten. Was darf ich hoffen, dass das, was ich sage, einigermaßen Sinn macht und dass die Technik weiterhin funktioniert? Damit habe ich die Fragen beantwortet. Das war natürlich nur ein Scherz. Was will ich mit diesem Scherz sagen? Dass wir uns vielleicht ein bisschen daran gewöhnt haben, solche großen Fragen an das Leben ernsthaft zu stellen, so große Fragen wie: Warum bin ich eigentlich da? Und was für eine Aufgabe habe ich? Gibt es so etwas wie Sinn? Wir haben uns vielleicht ein bisschen daran gewöhnt, solche großen Fragen nicht mehr ernsthaft zu stellen, wenn überhaupt, dann nur so ein bisschen in Anführungszeichen. Wir sind vielleicht ernüchtert, und wenn uns jemand mit großen Antwortangeboten auf solche Fragen kommt, dann sagt in uns eine Stimme: Geht es nicht auch ein bisschen kleiner? Das kann man auch akademisch sagen. Das war vor ein paar Jahrzehnten, Ende des 20. Jahrhunderts, hat ein französischer Philosoph, einer der Vordenker der sogenannten Postmoderne, gesagt. Typisch für unsere Zeit, für unsere Lebenshaltung ist die Skepsis gegenüber den großen Erzählungen, also den großen Sinndeutungsangeboten, die es so in der Geschichte der Menschheit gegeben hat und gibt. Von der Religion, der Wissenschaft, der Kultur, der Politik. Und immer, wenn uns jemand von diesen Leuten und von diesen Institutionen erzählt, so und so musst du die großen Antworten auf das Leben geben, dann treten wir so innerlich einen Schritt zurück und sagen: Geht's nicht auch ein bisschen kleiner? Stattdessen stellen viele Menschen eine ganz andere Frage. Sie stellen nämlich die Frage: Wozu? Wozu ist das gut, was du mir da erzählst? Was bringt das? Wozu ist das gut? Und was bringt das? Und vielleicht überrascht Sie das, wenn ich das jetzt sage. Ich finde diese Frage gar nicht so schlecht. Ich finde, sie reicht nicht aus. Die Frage, wozu ist das gut? Was bringt das? Was trägt das praktisch aus? Ich finde, die Frage reicht nicht aus, aber ich finde sie gar nicht so schlecht, um zu überprüfen, was ich von etwas erst einmal zu halten habe. Zum Beispiel, wenn mir gesagt wird, mehr oder weniger ausdrücklich durch die Werbung und unsere Wirtschaftsordnung, das Ziel des Lebens ist es, Geld zu verdienen. Dann sage ich: Wozu? Wozu ist das gut? Was bringt das? Das Ziel des Lebens ist es, Karriere zu machen. Wozu? Immer neue Kleidung, immer mehr Menschen kennenlernen, immer spannendere Erfahrungen machen. Wozu ist das gut? Ich habe von einem Unternehmer gelesen vor einigen Jahren mal, der hat sinngemäß zu einem seiner Kollegen gesagt: Du musst deutlich mehr den Eindruck erwecken, immer aktiv zu sein. Ich habe zum Beispiel, soll er gesagt haben, so habe ich es in Erinnerung, ich habe zum Beispiel in meinem Mailprogramm, in meinem E-Mail-Programm auf meinem Computer eine Funktion eingestellt, die lässt den Empfänger meiner Mails denken, dass die Mail, die ich ihm geschrieben habe, um 3 Uhr nachts losgeschickt wurde. So dass er denkt, dass ich ungeheuer betriebsam bin. Als ich das da gelesen habe, dachte ich: Wozu ist das gut? Was bringt das? Und ich denke dann an das, was der Schauspieler Peter Ustinov mal gesagt hat. Der hat gesagt: Niemand weiß, was der Sinn des Lebens ist. Aber eins steht fest: Es hat keinen Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Ich war vor einigen Jahren auf dem Zentralfriedhof in Wien zu Besuch. Ich war in der Stadt Wien zu Besuch, und dann habe ich wie jeder Tourist den Zentralfriedhof besucht, weil da viele berühmte Musiker begraben sind, und dann kann man sich das alles anschauen. Und so in den weiteren Umgebungen dieser berühmten Gräber gibt es weniger berühmte Gräber von sehr betuchten Leuten. Unter anderem habe ich da das Grab eines Menschen gesehen. Das war relativ geschmacksunsicher gestaltet, mit einem riesigen Marmorblock in Stein gehauen, wurde er abgebildet mit seinem Mercedes. Das ist das, wovon er wollte, dass die Welt ihn erinnert. Er ist der mit dem Mercedes. Wozu ist das gut? Ich finde die Frage gar nicht so schlecht. Und deswegen kann ich jedenfalls verstehen, wenn manche Menschen diese Frage auch im Blick auf den christlichen Glauben stellen. Wenn glaubende Menschen ihnen erzählen, Glaube ist wichtig, du solltest dich mit Glauben beschäftigen. Hast du dir schon mal die Frage nach Gott gestellt? Ich kann verstehen, wenn Menschen auch dann zurückfragen, wozu ist das gut? Was bringt das? Es war zwar nicht meine erste Frage in der Beschäftigung mit dem Glauben. Verstehen Sie, ich bin ja nicht als überzeugter Christ auf die Welt gekommen, sondern als Baby. Ich bin in einem, wie ich finde, ganz im positiven Sinne kirchlich geprägten Elternhaus aufgewachsen, aber zu einem engagierten christlichen Glauben bin ich eigentlich erst als Jugendlicher gekommen. Das hatte damit zu tun, dass ich eine christliche Jugendgruppe im Nachbarort kennengelernt habe. Ich bin da hingegangen, weil ich die Leute nett fand. Die haben auch gar nichts Spektakuläres gemacht. Die haben in der Bibel gelesen, darüber diskutiert. Sie haben aber in einer Art und Weise über ihren Glauben geredet, die mich beeindruckt hat. Ich habe erst hinterher Worte dafür gefunden, das zu sagen. Ich würde hinterher sagen, diese Leute haben so von Gott geredet, als ob es ihn wirklich gäbe. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Ja, Gott als Idee oder als nebulöse Vorstellung, das ja. Aber Gott als jemand, der etwas mit mir vorhat, den man kennenlernen kann, das war mir neu. Das hat mich sehr fasziniert. Und deswegen habe ich mir im Gespräch mit diesen Leuten eine Frage gestellt, die ist für 15-jährige Jungs, 16-jährige Jungs vielleicht ungewöhnlich. Ich habe sie mir aber damals gestellt, nämlich die Frage, ist das Ganze wahr, was diese Christen da erzählen von Gott? Dass es Gott gibt, dass Jesus so ist wie Gott, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Stimmt das? Ich habe mir gesagt, es kann ja nur eins von beiden sein. Entweder es stimmt nicht, dann ist es nicht wichtig, auch wenn es sich vielleicht noch so gut anhört. Oder es stimmt und dann ist es sehr wichtig, auch wenn mir vielleicht noch nicht ganz klar ist, was alles dabei herauskommt. Also habe ich diskutiert und Fragen gestellt und Leute gelöchert und meine Jugendleiterin tut mir heute noch leid und Bücher gelesen über den christlichen Glauben, Gründe für diesen Glauben entdeckt und in einem relativ unspektakulären Prozess, ein halbes Jahr lang, bin ich irgendwann zu der Überzeugung gekommen, es stimmt. Deswegen war die Frage, wozu ist das gut, nicht meine erste Frage. Meine erste Frage war, stimmt das? Und trotzdem kann ich die Frage verstehen. Denn wenn Sie sagen, wissen Sie was, mir geht's auch so gut. Mir geht's gut, mein Leben läuft okay. Wozu brauche ich Gott? Wenn Sie das sagen, dann werde ich eines bestimmt nicht tun. Dann werde ich nicht versuchen, Ihnen Ihre Zufriedenheit auszureden. Nach dem Motto, ja, ja, heute geht's Ihnen gut, aber schon morgen könnten Sie krank werden und dann. Oder heute geht's Ihnen gut, aber schon morgen kann es finanziell ganz anders aussehen, die Schwankungen auf dem Weltmarkt. Sie wissen ja, alles ist unsicher. Das werde ich alles nicht sagen. Ich fände das hochgradig unredlich und unfair, wenn es Ihnen gut geht, ganz von vollem Herzen und ohne jeden Hintergedanken. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für Sie. Und ich wünsche Ihnen, dass das so bleibt, natürlich. Ich fände es unfair, jemandem etwas anderes einzureden. Und ich fände es auch eine schlechte Werbung für den christlichen Glauben. Als ob der christliche Glaube es nötig hätte, uns erst ein Problem einzureden, das wir ohne ihn nicht hätten. Und sich dann selbst großzügig als Lösung dieses Problems zu präsentieren. Keine besonders gute Werbestrategie. Das, glaube ich, hatte der Glaube nicht nötig. Als ob der Glaube nur eine Krücke wäre für Menschen und Zeiten, in denen es schlecht läuft. Menschen, denen es schlecht geht und Zeiten, in denen es schlecht läuft. Nichts gegen Krücken. Krücken sind sehr sinnvoll. Das weiß jeder, der schon mal in das Wartezimmer eines Orthopäden hineingeschaut hat. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mir vor ein paar Jahren beim Fußball ganz ordentlich das Knie verdreht. Also, nichts gegen Krücken. Wenn man so in das Wartezimmer eines Orthopäden reinfragte, was denken Sie eigentlich so über das Thema Krücken, dann würden die meisten Anwesenden sagen, naja, ist nicht schön, aber nötig, hilfreich. Aber man ist auch froh, wenn man es dann nicht mehr braucht. Der christliche Glaube ist nicht nur eine Krücke. Natürlich ist er hilfreich in den Zeiten, wo es einem schlecht geht. Davon könnte ich Ihnen viel erzählen. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Natürlich tut mir Gott gut in den Zeiten, wo es mir nicht gut geht. Aber Christsein ist mehr als das. Denn wissen Sie was? Ich kenne Leute, die kommen geradezu beunruhigend gut zurecht in diesem Leben und die sind zugleich Christen. Denen geht es nicht nur finanziell gut, denen geht es familiär gut, denen geht es beruflich gut, die sind sogar zusätzlich auch noch nett und gut aussehend und sportlich. Es wird allmählich ein bisschen unsympathisch. Und gebildet und witzig und bescheiden. Alles, es gibt solche Leute wirklich. Und sie sind Christen. Christsein ist mehr als eine Krücke. Es ist auch etwas für Leute, denen es rundum gut geht und die ihr Leben nach Kräften genießen. Deswegen werde ich, wenn Sie sagen, mir geht's auch so gut, ich brauche das alles nicht, wozu soll das gut sein? Dann werde ich Ihnen bestimmt nicht irgendwelche Probleme einreden, die Sie sonst vielleicht gar nicht gehabt hätten. Stattdessen möchte ich eine zugegebenermaßen simple Frage stellen. Kann es nicht sein, dass man manchmal subjektiv zufrieden ist mit dem, was man hat, weil man nicht weiß, was man verpasst? Ist ein bisschen eine fiese Frage, gebe ich zu. Aber so lautet die Frage. Kann es nicht sein, dass man manchmal zufrieden ist mit dem, was man hat, subjektiv zufrieden, weil man nicht weiß, was man verpasst? Der englische Schriftsteller C.S. Lewis, ein bekannter Literaturwissenschaftler, ein Freund von John Tolkien übrigens, dem Autor des Herrn der Ringe, und ein Autor zahlreicher Bücher über den christlichen Glauben, der hat sinngemäß genau das einmal gesagt. Er hat gesagt, das Problem mit uns Menschen, wenn wir die großen Versprechungen des christlichen Glaubens ausschlagen, ist gar nicht mal, dass wir zu viel vom Leben wollen. C.S. Lewis hat gesagt, das Problem mit uns Menschen ist vielleicht, dass wir zu wenig vom Leben wollen. Wir geben uns zufrieden mit so banalen Dingen wie Besitz, Anerkennung, ästhetischer Genuss, Freundschaft, alles gute Dinge. Aber wir schlagen zugleich die geradezu wahnwitzig großartigen Versprechungen des christlichen Glaubens aus, weil wir meinten, wir brauchten sie nicht. Das ist so, hat C.S. Lewis gesagt, wie ein Kind, das lieber im Schlamm weiter seine Schlammküchlein backen will und das Angebot eines zweiwöchigen Urlaubs am Meer ausschlägt. Das hat er gesagt. Man muss dazu wissen, er war Engländer und er hat das gesagt, obwohl Meeresurlaub für ihn hieß, in ein verregnetes Küstenstädtchen an der englischen Südküste zu gehen. Er wusste nichts von Usedom und Rügen und Lubmin. Aber trotzdem hat er das gesagt. Vielleicht ist der Vergleich auch nicht besonders gelungen. Aber das ist der Punkt. Wir wollen nicht zu viel vom Leben, sagt Lewis, sondern zu wenig. Wenn wir die großen Versprechungen des christlichen Glaubens einfach rundheraus ausschlagen, ohne sie überhaupt näher angeschaut zu haben. Was sind das für Versprechungen? Ich nenne Ihnen zwei. Erstens Sinn und zweitens Hoffnung. Erstens Sinn. Stellen wir uns das für einen Augenblick mal vor, was Menschen, die nicht an Gott glauben, die sagen, es gibt keinen Gott, eigentlich behaupten, nämlich, dass wir tatsächlich allein sind im Universum. Es gibt nichts außer uns Menschen und der Tierwelt und ansonsten toter Materie. Stellen wir uns das einen Moment mal vor, was das hieße, wenn das tatsächlich stimmte. Dann hieße doch auch, dass alle unsere Ideen, die wir so haben über die Welt und die Kunst, die Liebe, alle unsere Ideale, unsere Werte, alles das, was wir als Sinn erfahren, das ist alles nur unsere eigene private Idee. Es spielt sich ausschließlich in unserem Hirn ab. Es sind chemische Reaktionen. Und unser Leben ist wie ein Streichholz, das kurz aufflammt für eine Nanosekunde am Rande des Universums. Und wir sind voller Ideen und Ideale und haben große Pläne und große Werte und ästhetischen Genuss. Und dann ist es alles wieder vorbei. Und die Sterne drehen sich weiter. als ob es uns gar nicht gegeben hätte. Aber so etwas wie objektiven Wert hat das alles nicht. Es ist nur unsere private Idee. Es gibt niemanden außer uns, niemanden über uns, der sagt, ja, du hast recht. Du hast recht mit deiner Sehnsucht nach Liebe oder mit deinen Werten oder deinen Idealen. Da ist was dran. Das gibt es alles nicht. Das ist nur in uns drin. Und es vergeht auch mit uns. Das machen wir uns vielleicht oft nicht so klar, wenn wir sagen, wir sind allein auf dieser Welt. Aber das heißt das. Und das Schöne ist aus meiner Sicht, dass viele Menschen das zwar behaupten, aber zum Glück gar nicht so leben. Sie leben nicht wie Menschen, die glauben, dass das, was ihnen wichtig ist, gar keinen Wert hat. Sondern sie leben doch ganz schön intensiv wie Menschen, die glauben, dass ihre Werte tatsächlich Wert haben. Es war vor etlichen Jahren am Rande einer Vortragsveranstaltung an einer Universität im Ruhrgebiet. Da kam ich vor dem Vortrag ins Gespräch mit einem Studenten, der lungerte da so im Foyer herum und überlegte, ob er reinkommen wollte oder nicht. Und ich sagte zu ihm, na, möchtest du auch zu dem Vortrag kommen? Und er sagte, ich weiß nicht. Da geht es doch um den christlichen Glauben, das habe ich alles durch, damit habe ich mich schon beschäftigt. Das ist nichts für mich. Und ich sagte, interessant, so geht es ja manchen Menschen. Was glaubst du denn jetzt stattdessen? Glaubst du, dass es einen Gott gibt oder irgendeinen tieferen Sinn deines Lebens? Und er sagte, und ich rekapituliere das jetzt aus meiner Erinnerung, aber er sagte sinngemäß ungefähr Folgendes. Er sagte, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen tieferen Sinn gibt. Ich glaube, es gibt einfach nur mich und die materielle Welt und sonst nichts. Ich sagte wieder, interessant, das ist auch eine Meinung, die du mit vielen Menschen teilst. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und das Gespräch ging in ganz andere Richtungen und er erzählte mir, dass er zum Beispiel gerne elektronische Musik am Computer entwirft und seine Augen begannen zu leuchten und wir redeten über Freundschaft und Beziehungen und Kreativität und er wurde immer leidenschaftlicher, bis ich irgendwann Stopp sagte. Und sagte, entschuldige mal, aber ich nehme da eine Spannung wahr in dem, was du sagst. Wenn das stimmt, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass es nichts gibt außer der materiellen Welt, dann ist doch alles das, wovon du mir seitdem erzählt hast und was dir so wichtig ist, nämlich Kreativität, Musik, Freundschaft, dann ist alles das doch nichts weiter als H2O. Nur ein bisschen komplizierter. Das glaubst du doch nicht wirklich. Und er sagte, nö, das glaube ich eigentlich nicht. Er hat daraufhin dann nicht sofort meine christliche Sicht auf die Welt übernommen. Das wäre jetzt ein schönes Ende der Geschichte, das war nicht so. Aber er wurde jedenfalls nachdenklich. Passt das, was ihm wichtig ist, zu dem, was, wovon er behauptet, überzeugt zu sein? Dass sie mich richtig verstehen. Ich sage nicht, oh, wie kann man sowas sagen, dass es keinen Gott gibt. Das ist ja ganz unanständig, daran zu zweifeln. Nein, das sage ich gar nicht. Ich sage nur, überlegen Sie mal, ob das, wie Sie leben, zu dem passt, woran Sie glauben oder auch nicht zu glauben behaupten. Passt das, wie Sie leben, zu dem, woran Sie zu glauben oder nicht zu glauben behaupten? Manches kann man behaupten, aber man kann es gar nicht so leicht leben. Wenn ich aber das Ganze mal umdrehe und auch nur hypothetisch annehme, es gibt Gott, es gibt einen Erfinder der Wirklichkeit, jemand, der sich alles ausgedacht hat und der im Kern gut ist und der im Kern die Quelle von all dem ist, was dieses Leben schon gut, spannend, interessant, abwechslungsreich, witzig macht, dann ist doch denkbar, dass je näher ich an diesem Gott dran bin, desto mehr Sinn bekommt mein Leben. Auf einmal wird alles sinnvoll, weil alles mit ihm zu tun hat. Nichts ist egal, sondern er schaut auf alles drauf und gibt Dingen ungeahnten Sinn. Und das Interessante ist, aus der Sicht Gottes werden möglicherweise ganz andere Dinge sinnvoll, als für uns Menschen oft sinnvoll erscheinen. Das Große, unsere großen Karrieren und unsere großen Ziele, die wir erreichen, sind aus Gottes Sicht vielleicht gar nicht so fürchterlich wichtig. Aber das Kleine, die kleinen Begegnungen, die Gedanken, die keiner mitbekommt, die sind wichtig. Meine akademischen Titel sind aus Gottes Sicht vollkommen unwichtig. Sie sind Mittel zum Zweck. Aber Begegnungen, die ich habe mit Menschen zum Beispiel, sind für Gott wichtig und sind für Gott sehr sinnvoll. Als ich diese Ansprache vorbereitete, zu Hause in Marburg am Computer saß, saß gleichzeitig ein, zwei Stockwerke über mir meine Tochter im Bett und war krank. Nicht so krank, dass man sie dauernd betreuen musste, aber doch so, dass ich mal schauen wollte. Und nach einer Weile habe ich festgestellt, eigentlich würde ich jetzt gerne diesen Vortrag fertig schreiben. Ich habe immer gerne Dinge fertig. Aber ich glaube, aus Gottes Sicht wäre es sinnvoller, jetzt mit meiner Tochter Scrabble zu spielen. Also habe ich Scrabble gespielt. Und mir gedacht, ich kann den Vortrag auch heute Abend noch fertig schreiben. Sie können mir hinterher rückmelden, ob sich das auf den Vortrag negativ ausgewirkt hat. Aus Gottes Sicht werden ganz andere Dinge wichtig als aus unserer Sicht. Aber jedes Detail des Lebens hat das Potenzial, sinnvoll zu sein. Und zwar nicht nur für mich, sondern für den Erfinder der Wirklichkeit. Vielleicht klingt das für einige von Ihnen immer noch so ein bisschen abstrakt und so unklar. Es wird konkret, wenn man es von innen erlebt, wenn man es kennenlernt, wenn man ihn kennenlernt. Ich glaube, dass man Gott kennenlernen kann, und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich in der Person Jesus. Ich glaube, dass Jesus mir zeigt, wie Gott ist. Und wer Jesus begegnet, dessen Leben verändert sich allein durch diese Begegnung immens. Und das Leben bekommt Sinn. Da sitzt ein Mann in einem Raum voller Geld. Geld in Säcken, Geld in kleinen Kistchen, Mitarbeiter, die zahlen, in Bücher schreiben. Der Mann sitzt in diesem Raum voller Geld. Der Raum voller Geld ist in einem kleinen Häuschen. Das Häuschen ist an einer kleinen Handelsstraße. Da kommen mittelständische Händler vorbei mit ihren Karren und ihren Waren. Der Mann sitzt da. Und er hat von der Besatzungsmacht seiner Zeit das Mautrecht für diese kleine Handelsstraße gepachtet, also das Wegeszollrecht. Er darf diesen Händlern Wegeszoll abnehmen, er nimmt ihnen viel mehr ab, als die sich leisten können und auch viel mehr, als ihm eigentlich zusteht. Aber sie können nichts damit gegen machen, weil er mit der Besatzungsmacht im Bund ist. Ein ausgesprochen unangenehmer Mensch, eigentlich erst einmal. Ein paar hundert Meter entfernt läuft Jesus mit seinen engsten Vertrauten durch die Gegend, mit seinen Freunden. Und als dieses Haus mit dem Mann an dieser Handelsstraße ins Blickfeld kommt, werden diese Gefährten, die Freunde von Jesus, auf einmal ganz schweigsam und denken sich, da machen wir mal lieber einen Bogen drum. Und Jesus sagt, bleibt mal stehen und geht auf das Haus zu. Und seine Freunde denken, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Immer macht er irgendwas, womit wir nicht rechnen. Es ist immer das Gleiche mit Jesus. Jesus geht auf das Haus zu. Der Mann guckt aus dem Haus raus, sieht, wie Jesus auf das Haus zukommt. Die Freunde von Jesus gucken Jesus an. Jesus geht auf das Haus zu, steht an der Schwelle des Hauses. Der Mann steht vor ihm. Die Mitarbeiter gucken den Mann an. Der Mann guckt Jesus an und Jesus sagt, komm mit. Komm mit mir. Lass alles stehen und liegen. Lass dein altes Leben hinter dir. Du kannst mit mir noch einmal ganz von vorne anfangen, Klammer auf. Und dann bekommt alles Sinn, Klammer zu. Und der Mann schaut sich um. Das Geld, seine Mitarbeiter und Jesus. Dreht sich noch einmal um und geht mit. So ist das, wenn Jesus Menschen begegnet. Jedenfalls wird genau das berichtet in den Texten des Neuen Testamentes. Die erzählen und berichten von dem, was Jesus mit Menschen erlebt. Das ist das Erste, was sich verändert, wenn man sich auf Gott einlässt, so wie der christliche Glaube ihn beschreibt. Sinn, erstens Sinn. Zweitens Hoffnung. Und jetzt muss ich an dieser Stelle mal kurz Luft holen und ganz kurz über das Thema Tod sprechen. Ich weiß, das ist kein beliebtes Thema und ich kann jeden verstehen, der nicht gerne regelmäßig darüber nachdenkt. Ich gehöre zu diesen Leuten, die nicht gerne regelmäßig darüber denken. Ich kann auch ganz gut verstehen, dass der amerikanische Filmemacher Woody Allen mal gesagt hat, ach wisst ihr, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich möchte halt einfach nicht dabei sein, wenn es passiert. Das kann ich verstehen. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die so ganz gerne darüber reden. Also das erwartet man ja von einem evangelischen Theologen, dass zwischendurch mal die Mundwinkel runtergehen und sagen, ja, ja, wir müssen alle sterben. Nein, ich lebe herzlich gern. Und ich freue mich an den banalen Alltäglichkeiten dieses Lebens so sehr, dass ich nicht ständig darüber nachdenken muss. Ich denke nur, dass es zu einem erwachsenen Lebenskonzept dazugehört, sich zumindest die Frage zu stellen, was Sinn meines Lebens sein will. Kommt es eigentlich damit zurecht, dass dieses Leben begrenzt ist? Das ist immerhin die eine Sache, die tatsächlich sicher ist. So viel in unserem Leben ist offen. Wir wissen nicht, wie sich was entwickelt, aber diese eine Sache ist sicher. Unser Leben ist begrenzt. Wir sind irgendwann nicht mehr da. Und diese kurze Zeitspanne, aus der Geschichte des Universums Perspektive gesehen, mikroskopisch kurze Zeitspanne unseres Lebens, ist irgendwann vorbei. Und die Sterne drehen sich weiter, als ob nichts geschehen wäre. Oder doch nicht? Was wäre denn, wenn man das denken könnte, dass das Ende doch nicht das Ende ist, sondern es Grund zur Hoffnung gibt über das Ende hinaus? Genau das hat Jesus seinen Leuten versprochen. Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Leben in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, Jesus spricht seinen Leuten zu. Er verspricht ihnen, wenn du mir glaubst, wenn du auf mich vertraust, wenn du als mein Freund durch dieses Leben gehst, dann darfst du wissen, ich begleite dich durch dieses Leben und ich warte zugleich auf der anderen Schwelle des Todes auf dich, helfe dir über diese Schwelle und dann bist du in Ewigkeit bei mir, das heißt bei Gott, das heißt verbunden mit dem Erfinder der Wirklichkeit, der verantwortlich ist für alles, was schon dieses Leben gut, schön, interessant, witzig macht, mit dem Kern, mit der Quelle all dessen. Und ich persönlich war noch nicht da, aber ich bin sicher, das wird nicht langweilig. Das ist das, was Christen mit Auferstehungshoffnung meinen. Die Hoffnung, die gewisse Hoffnung, Jesus geht mit mir durch dieses Leben und erwartet auf der anderen Seite des Todes auf mich. Und wir glauben das nicht einfach aus Wunschdenken, weil sich das schön anhört, sondern wir haben einen konkreten Grund dafür, das zu glauben, nämlich wir glauben, dass Jesus selber es vorgemacht hat, dass er selber von den Toten auferstanden ist. Und wir glauben, dass es auch nicht nur metaphorisch oder symbolisch gemeint ist, sondern dass es ein tatsächliches Ereignis war, über das man sogar per historischer Nachforschung erstaunliche Dinge sagen kann. Klammer auf. Sie tun mir einen Gefallen, wenn Sie gleich in der Rückfragerunde danach fragen, wie man sowas als denkender Mensch ernsthaft glauben kann. Gib gern so ein paar Appetizer, so ein paar Appetithappen. Klammer zu. Ich will nämlich vorläufig noch was ganz anderes tun. Ich will mal überlegen, nur rein hypothetisch, was heißt denn das, wenn das stimmt, was Jesus da verspricht? Weil er selber von den Toten auferstanden ist, kann er uns selber auch über diese Schwelle helfen. Was heißt das, wenn das stimmt? Dann habe ich als jemand, der diesem Gott glaubt, einen Grund zu einer Hoffnung über den Tod hinaus. Und dann verändert diese Hoffnung schon dieses Leben, wenn man sie richtig versteht. Das möchte ich erläutern. Ich kann dann zum Beispiel zu anderen Menschen sagen, und ich bin persönlich nicht besonders gut darin, aber ich habe die Chance, zu anderen Menschen zu sagen, weißt du was, ich kann dir auch von meiner Zeit abgeben, ich habe ewig viel davon. Oder ich habe die Chance, zu anderen Menschen zu sagen, wisst ihr, ich brauche bei diesem Rennen nicht mitzumachen, das Beste aus dem Leben herauszuholen. Ich brauche auch nicht diese Panik zu haben. Ich könnte irgendwas Entscheidendes verpassen, wenn ich jetzt diesen Schritt nicht gehe oder diese Erfahrung nicht mache. Habe ich irgendwie die eine entscheidende, glücklich machende Erfahrung verpasst? Aus diesem Rennen kann ich aussteigen. Natürlich bemühe ich mich immer noch darum, ein gutes Leben zu führen und es schön zu haben. Aber ich brauche nicht mehr die Panik zu haben. Dieses eine Leben muss alles an Sinn erbringen, was es gibt. Das Beste kommt ja noch. Das Interessante ist, dass das so entspannt machen kann, dass es gerade hilft, schon dieses Leben, das Jetzt, bewusster und deswegen besser zu genießen. An Tagen wie diesen, haben wir eingangs gehört von den Toten Hosen, erleben wir das Beste? Ich würde sagen, nein. An Tagen wie diesen erleben wir oft sehr, sehr Gutes. Aber selbst das Beste von dem, was wir erleben, ist nur ein Vorgeschmack von dem, was noch kommt. Und das macht diese Erfahrung jetzt schon so wertvoll, weil sie uns einen Vorgeschmack geben. Selbst das Schönste, was Sie in diesem Leben erlebt haben, was wäre, wenn das nur ein Vorgeschmack ist auf das, was in Gottes Ewigkeit auf Sie wartet? Ich glaube, dass diese Hoffnung mit diesem Leben schon etwas macht. Und dass sie dieses Leben zum Besseren verändert. Und ich möchte das abschließend gerne mit einem Bild beschreiben, das wie alle Bilder ein bisschen konstruiert ist, auch ein kleines bisschen banal. Manchmal sind diese Bilder aber hilfreich. Stellen wir uns dazu Folgendes vor. Wir brauchen ein bisschen Fantasie. Stellen wir uns vor, da sind zwei Wanderer. Die sind irgendwo in der absoluten Einöde unterwegs. Also noch hinter Kleinbünzow. Und sie sind in einer ziemlich aussichtslosen Lage. Seit 48 Stunden haben sie keinen Menschen mehr gesehen. Ihr Navigationsgerät hat den Geist aufgegeben. Ihre Karte ist zerrissen. Ihr Kompass ist kaputt. Sie wissen nicht, wo sie sind. Ihre Vorräte gehen zur Neige. Sie sind kurz vor dem Verhungern und Verdursten. Es geht ein nasskalter Nieselregen, knapp über 0 Grad, noch hinter Kleinbünzow. Stellen wir uns jetzt vor, auf einmal fängt einer von den beiden an, ganz fröhlich zu sein und tanzt um den anderen herum und sagt, soll ich dir meinen letzten Schluck Tee anbieten? Soll ich deinen Rucksack tragen? Oder soll ich vielleicht dich tragen? Gut, könnte man sagen, in solchen extremen Belastungssituationen kann es schon mal vorkommen, dass ein Mensch so ein bisschen ausrastet. In Wirklichkeit hat der eine von den beiden im Unterholz ein Schild gesehen. Auf dem Schild steht Rasthof zum Hirsch, 200 Meter links, Kost und Logis für Wanderer frei. Ich habe ja gesagt, die Geschichte ist ein bisschen konstruiert. Verstehen Sie, die Situation der beiden hat sich in diesem Moment nicht geändert. Aber die Aussichten des einen haben sich geändert und das verändert sein Verhalten schon jetzt. Sinn und Hoffnung, das sind die großen, geradezu wahnwitzigen Versprechungen, die der christliche Glaube uns anbietet. Das ist das große Angebot des Glaubens. Sie müssen sich nicht damit beschäftigen. Das ist Ihre Sache. Ich finde nur, wenn auch nur der Funke einer Möglichkeit besteht, dass da etwas dran sein könnte, dass dieser Gott wirklich ist, dass Gott wirklich so ist wie Jesus, wenn auch nur der Funke einer Möglichkeit besteht, dann sollte man nicht nur fragen, ach, was bringt das, sondern man sollte auch fragen, kann es nicht sein, dass das Ganze wirklich stimmt? Und dann schauen, was das mit einem Leben macht. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ist gleich Gelegenheit für Rückfragen. Danke für die Geduld.
Es folgen nun einige ausgewählte Fragen und Antworten.
Eine weitere Frage war, was sind objektive Gründe für eine Auferstehungshoffnung?
Danke, darauf hatte ich gehofft. Ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Christen glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass das ein Ereignis ist, das sich mit historischen Mitteln zumindest näherungsweise anschauen lässt.
Und wenn man vorurteilsfrei in die historischen Indizien rangeht, also wenn man nicht von vornherein sagt, das kann es ja gar nicht geben, sondern wenn man auch nur hypothetisch die Möglichkeit lässt, ich kann es jedenfalls nicht ausschließen, dass es einen Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, kann er auch völlig einzigartig in den Lauf der Dinge eingreifen. Ich kann das jedenfalls nicht ausschließen. Wenn man mit dieser Offenheit an die Indizien rangeht, dann wird man ein paar erstaunliche Entdeckungen machen. Dann wird man zum Beispiel die Entdeckung machen, dass die Auferstehung eines einzelnen Menschen, der behauptet, der Messias zu sein, im Denken der Menschen der damaligen Zeit gar nicht als Vorstellung vorkam. Das war sozusagen nicht in ihrem Repertoire, dass einer von den Toten aufersteht. Dass am Ende der Zeiten alle vom Tod auferweckt werden von Gott, das gab es im Frühjudentum, aber dass einer in dieser Weise vom Tod auferweckt wird und zur Rechten Gottes erhöht wird, das gab es nicht. Das heißt, das ist etwas, was sie sich nicht irgendwie zurecht halluzinieren haben können, weil das sozusagen in ihrem Denken nicht vorkam. Das ist schon mal ein starkes Argument. Ein zweites Argument unter vielen anderen ist, dass das leere Grab am dritten Tag nach der Hinrichtung von Jesus gar nicht von anderen Leuten bestritten wurde. Also es gab damals niemanden, der bestritten hat, dass das Grab leer war. Selbst die Gegner der frühen Christen haben nicht gesagt, das Grab war voll. Na gut, könnte man sagen, das heißt noch lange nicht, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Es gibt viele andere Möglichkeiten, ein leeres Grab zu erklären. Stimmt, nur welche? Naja, könnte man sagen, es könnte ja jemand den Leichnam entwendet haben. Stimmt, nur wer? Die römische Führungsschicht oder die religiösen Führer der Zeit? Wozu? Um sich damit einen Auferstehungskult einzuhandeln, um einen Jesus, den sie doch gerade aus dem Weg geschafft haben, wozu sollte das gut sein? Und sie hätten doch nur, als die frühen Christen angefangen haben, von der Auferstehung zu reden, den Leichnam von Jesus vorzeigen müssen und sagen müssen, was wollt ihr denn? Er ist tot, schaut ihn euch an. Jerusalem war damals nicht so groß, man hätte das alles sehr schnell im Keim ersticken können. Wer sonst hätte den Leichnam entwenden sollen? Die Jünger von Jesus selbst. Wozu denn? Ja, natürlich kann man sich in etwas hineinsteigern, von dem man sich ganz dolle wünscht, es möge wahr sein. Das gibt es. Es ist aber sehr schwierig, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil man persönlich dabei war, als man es erfunden hat. Das ist ausgesprochen schwierig. Zumal das, wie gesagt, im Repertoire der Jünger gar nicht vorkam. Also wenn sie irgendwie sich gegenseitig hochgeschaukelt hätten, dann wäre am Ende irgendwas dabei rausgekommen, wie die Botschaft von Jesus vom Reich Gottes geht weiter. Aber dass Jesus plötzlich als der eben noch Hingerichtete plötzlich der Retter der Welt ist, das ist völlig ohne Parallele. Und das hätten sie sich so nicht ausdenken können. Also es ist ein starkes Argument dafür, dass etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist. Noch ein drittes und dann bin ich auch fertig. Die ältesten Texte, die von dem leeren Grab und von den Begegnungen zwischen dem Auferstandenen und seinen Leuten berichten, die ältesten Texte reichen bis auf wenige Jahre an die Ereignisse heran. Die ältesten Texte des Neuen Testamentes, die wir haben, sind wahrscheinlich die Paulusbriefe, also die Briefe, die der Missionar Paulus an seine Gemeinden geschrieben hat. Die meisten Forscher, auch sehr kritische Forscher, gehen davon aus, dass sie in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben wurden. Von Jesus können wir auch aus römischen Quellen erschließen, dass er um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten ist. Also rund 20 Jahre danach haben wir diese Texte. Und in diesen Texten nennt Paulus Namen von Augenzeugen und sagt, die haben den alle gesehen. So schreibt man keine Märchen. Wenn man ein Märchen schreibt und gefragt wird, wann war denn das, wovon du da erzählst, dann sagt man, das war vor langer, langer Zeit. Und wenn man fragt, und wo war das? Das war in einem fernen, fernen Land. Also die Texte sind sich sehr sicher und sie haben nach allen Regeln der historischen Wissenschaft auch eine ganze Reihe guter Gründe dafür. Das einzige Problem, was Menschen haben, wenn sie sich mit diesen Texten beschäftigen, ist, dass sie sagen, das kann es ja gar nicht geben. Wenn man das aber mal offen lässt, dann wird man diese und viele andere Indizien finden. Mehr gerne im Einzelgespräch hinterher. Danke für die Frage. Der Sinn des Lebens ist aus meiner Sicht zum einen für alle gleich und zum anderen für andere alle individuell. Zum einen ist für alle gleich, dass der Sinn des Lebens mit gelingenden Beziehungen zu tun hat. Und die wichtigste Beziehung ist wieder aus meiner Sicht als Christ gesprochen, die zu Gott, der mich gemacht hat. Und wenn diese Beziehung ins Lot kommt, wenn ich mit Gott durchs Leben gehe, dann erfahre ich Sinn in dieser Beziehung. Unabhängig davon, was ich sonst in meinem Leben zu Wege bringe oder nicht. Das ist gerade das Großartige. Es ist völlig unabhängig davon, wie mein Leben ansonsten verläuft. Es ist nichts, was ich selber verwirklichen muss. Ich muss mich nicht selbst verwirklichen. Mein Wert, mein Sinn ist schon gegeben für Gott, weil Gott mich liebevoll anschaut, weil ich für ihn sinnvoll bin. Und das verleiht meinem Leben schon ganz schön Energie, muss ich jetzt mal sagen. Zum anderen ist der Sinn für alle individuell, weil ich glaube, dass die Beziehung, die Gott mit Menschen hat, so individuell ist wie Menschen selbst. Und in dieser Beziehung selbst werden Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Wenn zum Beispiel die Erfahrung machen, dass das Potenzial, was in ihnen ruht, sozusagen wach geküsst wird. Sie merken, ich kann was. Sinn hat natürlich was damit zu tun, dass ich mich betätige. Aber ich betätige mich nicht, um irgendjemandem zu beweisen, wie toll ich bin, sondern um rauszufinden, was Gott alles in mich hineingelegt hat an Möglichkeiten. Und das ist für alle anders. Ich habe mal vor Jahren einen Film gesehen, der läuft immer noch im Fernsehen an verschiedenen Stellen, ein Klassiker aus den 1980er Jahren, der heißt Chariots of Fire, die Stunde des Siegers, spielt in den 1920er Jahren und dreht sich um die olympische Leichtathletikmannschaft der Briten damals. Und im Zentrum dieses Films steht ein Leichtathlet, der sich als bekennender Christ versteht und der sehr ehrgeizig ist, aber im Laufe des Films wird klar, dass sein Ehrgeiz zu gewinnen nicht alles für ihn ist, weil sein Glaube ihm noch wichtiger ist. Und dann wird er irgendwann gefragt von jemandem, wenn dir das Gewinnen nicht alles ist im Leben, warum läufst du denn dann überhaupt mit? Und er antwortet, Gott hat mich zu einem Zweck erschaffen, aber er hat mich auch schnell erschaffen. Und wenn ich renne, dann spüre ich sein Vergnügen an mir. Das würde ich über mich nie sagen. Aber sie können und du kannst deine Begabung einsetzen und zum Beispiel sagen, Gott hat mich zu einem Zweck erschaffen, aber Gott hat mich auch nachdenklich erschaffen. Und wenn ich nachdenke, vielleicht ein bisschen besser als andere und zu besseren Lösungen komme, dann spüre ich sein Vergnügen an mir. Gott hat mich gastfreundlich erschaffen. Und wenn ich merke, dass Menschen bei mir Zeit verbringen, obwohl es auch nicht aufgeräumter ist als bei anderen bei mir, Gott hat mich wortgewandt gemacht. Gott hat mich introvertiert gemacht. Und wenn ich feststelle, dass das für manche Menschen gut ist, weil sie endlich mal zu Wort kommen. Und so weiter und so weiter. Auf einmal bekommt das Leben richtig Sog nach vorne, weil ich merke, all diese Begabungen, die ich in mir drin spüre, die hat Gott mit Absicht in mich eingebaut. Und in der Beziehung mit ihm probiere ich sie aus. Nicht um was zu beweisen, sondern um dieses Leben schon als sinnvoll und spannend zu erleben. Aber ich höre jetzt auf zu schwärmen. Punkt. Nächste Frage.
Letzte Frage. Aaron, hast du noch eine für uns?
Ja, es gibt noch eine. Hat nicht der christliche Glaube eine relativ schlechte Bilanz, wenn es darum geht, ein gutes Leben zu führen?
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Frage gemeint ist. Ob damit gemeint ist, dass Christen als Menschen auch nicht glaubwürdiger und besser leben als andere, oder ob damit gemeint ist, dass der christliche Glaube für die Beteiligten sich oft nicht so schön anfühlt. Falls das Erstere gemeint ist, also dass Christen im Laufe der Geschichte oft Dinge getan haben und auch heute noch tun, die mit ihrem Glauben überhaupt nicht zusammenpassen, da kann ich gleich für morgen Abend nochmal einladen. Morgen Abend halte ich an der Uni einen Vortrag mit dem Titel »Warum ich trotzdem Christ bin« über den Glauben und seine unglaubwürdigen Vertreter. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber es passt wirklich genau. Da rede ich einen ganzen Vortrag lang darüber und noch eine Rückfragerunde lang genau über dieses Thema. Wie geht das eigentlich zu glauben angesichts der Tatsache, dass viele Glaubende sich persönlich sehr unglaubwürdig verhalten? Deswegen verweise ich darauf. Wenn es um die andere Frage geht, dass Glaube natürlich nicht immer nur einfach ist, das gebe ich sofort zu. Ich würde nie behaupten, werde Christ und dein Leben wird einfach. Das habe ich auch nicht gemeint. Manches wird im Leben als Christ auch anstrengender, weil man vielleicht anders herausgefordert ist, über den eigenen Schatten zu springen, sich selbst nicht an die erste Stelle zu setzen oder so. Das ist nicht immer bequem, aber es ist gut. Das glaube ich schon, es ist gut. Es ist nicht bequem, aber gut. Ich kenne kein besseres Leben als dieses. Davon bin ich überzeugt.